BBAG. Für Fans, für alle Ligen. Dein Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Premiere BBAG, der Podcast. Um Menschen mit Behinderungen und den Fußball soll es gehen. Ob großer Fußball oder kleiner Fußball, wir informieren und reden mit Leuten über Themen, die sie beschäftigen. Viel Spaß beim Hören. Für Fans, für alle Ligen. So versteht sich die BBAG, die Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft. Aber was heißt das eigentlich konkret? Das wollen wir zu Beginn unseres ersten Podcasts klären. Heinz Schindler hat Alexander Friebel, den BBAG-Vorstand, getroffen und ihm die Frage aller Fragen gestellt. Was ist eigentlich die BBAG?
Ein wahnsinnig langer Titel. 1999 ist die BBAG ja gegründet worden und damals als Dachverband vor allen Dingen von Fans, aber auch immer von Clubvertretern, die eben zusammen gucken wollten, Mensch, wie läuft es bei euch im Stadion? Was bietet ihr für Serviceleistungen an? Was macht ihr rund um Menschen mit Behinderungen? Was habt ihr da für Platzangebote? Und so ist das mal gewachsen. Es heißt sogar ganz korrekt Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft e.V. für alle Fußballligen. Das ist die lange Version, aber da das auf Dauer keiner so lange aussprechen möchte, sind wir dann bei BBAG gelandet. Im Prinzip der Dachverband für Fans mit Behinderung in Deutschland für alle Profiligen.
Das heißt, man vertritt die Fans gegenüber den Vereinen oder man ist eigentlich Vertreter der Vereine gegenüber den Fans?
Ein interessantes Zusammenspiel. Wir haben ja bei uns durchaus auch die Behinderten-Fan-Beauftragten mitorganisiert. Aber natürlich liegt ganz klar der Fokus auf der Betreuung der Fans mit Behinderungen, die eine Stimme kriegen sollen, wenn sie denn schon im Stadion unterschiedlich vertreten sind, dass man sie auch entsprechend wahrnimmt und dass man natürlich auf ihre Bedürfnisse auch eingeht.
Ich kann mir gut vorstellen, vor gut 20 Jahren, da gab es auch eine Menge zu tun.
Ja, eine ganz andere Situation, wenn man vor 20 Jahren das zeigt. Da sieht man eine Laufbahn, was man ja gar nicht mehr so kennt heute. Und da wissen viele noch, ja, da standen früher die Rollstuhlfahrer mal oder so. Längst nicht so komfortabel, wie wir das heute in der Situation eigentlich durchgängig von Liga 1 bis Liga 3 in den Stadien haben, sondern da waren das Plätze bei den Stehplätzen oder irgendwo in der Nähe der Eingänge, weil man es ja nicht so weit hatte. Oder man hat sie dann dahin gepackt, ganz unten, erste Reihe, Stehplatz, eine Bank hingesetzt und solche Geschichten. Also das sind die Anfänge gewesen, wie es vor 20 Jahren aussah. Und wie gesagt, die prominentesten waren am Anfang die Rollstuhlfahrer, weil sie auch am sichtbarsten waren für viele. Und auch die BBRG war am Anfang eher eine Vertretung von Rollstuhlfahrern. Später sind dann noch andere Behinderungsarten dazugekommen.
Wie dick waren denn die Bretter, die man da bohren musste, ob bei Vereinen oder Verbänden?
Wenn ich mal hier an meine Anfänge denke, ich bin ja auch mal Behindertenbeauftragter bei Arminia Bielefeld gewesen, da gab es vor 20 Jahren noch Stehplatz ermäßigt. So hießen diese Plätze für Rollstuhlfahrer, heute diskriminierungsmäßig überhaupt nicht mehr vorstellbar. Das waren Plätze unterhalb einer Stehplatztribüne, überhaupt nicht nummeriert oder überhaupt nicht markiert. Das war einfach ein Podest. Da musstest du hinfahren als Rollstuhlfahrer und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und der stand da und wenn kein Platz mehr war, dann hatte sie Pech gehabt. Das waren die Anfänge, die wir hatten hier noch vor 20 Jahren. Es gab aber auch andere Entwicklungen. Beispielsweise die ersten Plätze für Menschen mit Sehbehinderung sind ja 1999 bei Bayer Leverkusen entstanden. Da war man schon so weit, dass man gesagt hat, okay, da möchte man eine entsprechende Spielreportage anbieten. Auch das hat sich ja nach und nach erst durchgesetzt.
Das heißt, ein Problem oder eine Herausforderung bestand auch darin, dass man erstmal einen gewissen Standard oder einen ligaweiten Standard etabliert.
Natürlich steht und fällt so etwas auch immer mit den Menschen, die da vor Ort sind. Also wenn du da Geschäftsführer hast, der hat einen Bruder, der beispielsweise im Rollstuhl sitzt oder der eine Hörbehinderung hat oder der nicht wirklich hundertprozentig sehen kann, dann hat er schon mal eine ganz andere Antenne für diese Bedürfnisse, als wenn das jemand ist, der sagt, ja, warum soll man da Platz geben oder warum soll man das ermäßigt machen oder warum soll man da jetzt noch eine Rampe reinbauen, das kostet alles nur Geld. Also die Unterschiede waren am Anfang sehr groß, das Verständnis war auch noch nicht klar. Und das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich auch in einem Stadion bewegt. Da hörte ich dann, ja, von der und der Behinderungsart, wir haben da überhaupt gar keine Zuschauer. Und da habe ich tatsächlich mal den Geschäftsführer mitgenommen und habe ihm gezeigt, so, gucke mal, da vorne ist doch jemand, der hat diese Behinderung und die hast du schon längst im Stadion, diese Leute, die haben aber keine vernünftig ausgewiesenen Plätze. Und das sind Dinge, ja, da haben wir damals dran rumgebohrt, sicherlich haben wir jetzt ganz anderen Standard, aber auf manche Dinge muss man sogar jetzt noch mal hinweisen.
Sicherlich ist das auch schwierig, wenn man eigentlich Ansprechpartner hat, die ja diese Behinderung selber nicht haben in der Regel.
Ja, das ist so. Also erinnert mich an ein Gespräch vor ein paar Jahren mit einem Architekten, als es darum ging, auch einen Zugang zu einem Stadion zu bauen für Rollstuhlfahrer, der so seine eigenen Vorstellungen hatte, was ein Rollstuhlfahrer wie schaffen kann. Da habe ich mir den Mund fusselig geredet und am Ende des Gesprächs haben wir es so gemacht, ich habe mir einen Leihrollstuhl genommen und habe diesen Architekten da reingesetzt und habe gesagt, so, dann fahr mal ein Stück damit, so wie du das meinst. Und dann war tatsächlich die Erkenntnis relativ schnell da, nein, mit solchen Steigungswinkeln, wie er das meinte, oder über solche Schotterformate, wie er meinte, kann man eben nicht fahren. Dann ist das Aha-Erlebnis häufig auch sehr groß.
Wie groß ist die Nachfrage seitens von Menschen mit Behinderungen, die sich an die BBAG wenden und sagen, könnt ihr da mal für sorgen, dass ...
Früher sicherlich noch mehr als heute. Wir haben durch die WM 2006 ja sehr einschneidend in Deutschland viele neue Stadien geschaffen, wo Dinge schon berücksichtigt wurden. Manche werden jetzt auch geschaffen oder verändert zur Europameisterschaft 2024. Das wird nochmal einen großen Schwung in Deutschland bringen. Aber das ist, ja, auch da gibt es nur Entwicklungsmöglichkeiten, sagen wir mal so.
Braucht es solche Vehikel wie eine WM oder eine EM, damit in der Arbeit für Menschen mit Behinderung dann so ein bisschen Dynamik reinkommt?
Natürlich gibt es auch Veränderungen im Bestand. Wir haben das ja jetzt auch mal, dass nochmal Plätze angepasst werden, umgebaut werden. Auch bei bestehenden Stadien beispielsweise hat sich jetzt für Menschen, die gehörlos sind, ja eine Menge getan, dass es da jetzt auch einzelne Bereiche gibt. Bei den Plätzen für Sehbehinderten, die eine spezielle Spielreportage brauchen. Aber natürlich solche Formate wie WM oder EM, das sind Investitionsformen, da wird nochmal richtig viel Geld in die Hand genommen, da wird nochmal umgebaut und da ist dann die Möglichkeit auch zu sagen, komm hier, da legt man jetzt mal den Finger rein und sagt, habt ihr das und das denn auch bedacht? Stadionneubauten bringen natürlich immer Optionen, dass man mal alles neu denkt, aber ich finde es auch immer wieder herausfordernd und spannend. Es gibt auch diese Beispiele von Stadien, die eben im Bestand umgebaut werden, wo man jetzt auch sagen kann, nein, es steht und fällt nicht immer nur mit so einem Großereignis.
Dieses Jahr ist natürlich geprägt von Corona, von Covid-19. Wie hat man die Zeit nutzen können, in der eben keine Leute ins Stadion kommen durften? Haben das Stadion vielleicht dann auch mal die Wochen dazu genutzt, ein bisschen was zu optimieren, was im laufenden Betrieb so nicht gegangen wäre?
Da habe ich jetzt nicht überall eine Rückmeldung zu. Ich weiß aber, dass bei einigen Stadien tatsächlich was umgebaut worden ist. Also hier von meiner Heimatstadt in Bielefeld weiß ich, da sind neue Rolliplätze entstanden. Also da hat man das genutzt, um im Bestand jetzt nochmal was zu ändern. Bei Bayer Leverkusen beispielsweise hat man die ganzen Plätze für Menschen mit Sehbehinderungen nochmal neu gestaltet und auch für die Reporter. Da ist was passiert. Also ich glaube, der eine oder andere hat sich das schon vorgenommen. Aber es ist natürlich auch so, dass vielfach diese Begegnungen ja gar nicht stattgefunden haben und man sich dann auf andere Austauschformate beschränken musste. Und ich glaube, wir hatten alle genug zu tun, diese Hygienemaßnahmen zu entwickeln. Und die BBRG hat ja da auch im Zusammenhang mit den Behindertenfanbeauftragten und auch der DFL da ein bisschen mitschreiben dürfen an diesen Empfehlungen. Das hat uns vor allen Dingen natürlich beschäftigt, erstmal zu gucken, wie kriegen wir die Leute wieder ins Stadion.
Wenn die Leute dann wieder ins Stadion dürfen, hat sich da dann viel geändert, wenn man diese Hygienekonzepte dann wirklich so umsetzt? Muss man sich da ja auf irgendwas einstellen, was anders ist als vorher?
Du hast diese klassischen Dinge, die ja jeder hat, von Abstandsregelungen. Aber es sind eben auch Dinge zu beachten, wo viele Leute gar nicht so drüber nachdenken. Also beispielsweise für Menschen, die eben eine Hörbehinderung haben, wenn da der Ordnungsdienst nur Masken trägt und die also vielleicht von den Lippen ablesen wollen und das schon nicht verstehen, dann wird es natürlich noch schwieriger. Und da haben wir auch Empfehlungen gegeben. Hey, guck da mal. Genauso wie natürlich es auch so ist, dass, und das zeigen erste Rückmeldungen jetzt auch, die wir bekommen, die Beschaffungswege mit Registrierung und anderen Dingen ja ungleich schwerer auch manchmal für Fans mit Behinderung sind. Da sind die Webseiten der Vereine nicht immer ganz klar. Es sind auch die Informationswege nicht ganz klar. Wo kriege ich meine Karten? Wie kann ich mir als Dauerkartenkunde vormerken? Wo kriege ich eine Rückmeldung? Beispielsweise haben wir jetzt von Fällen gehört, wo es Möglichkeiten gab, dass irgendwelche Telefonnummern nicht bekannt waren oder umgekehrt, man hätte Karten in einem Fanshop oder in einer Geschäftsstelle bekommen können. Das wusste aber kein Mensch, weil das eben überhaupt nicht kommuniziert wurde. Teilweise haben Fans mit Behinderung diese Bestellwege mit den entsprechenden Dingen, die da einzugeben waren, auch als sehr schwierig angesehen. Aber eben auch, es hat sich ja eine Menge verändert. Natürlich auch für Fans mit Behinderung, die haben nicht mehr immer ihren Platz, den sie schon kannten. Sie müssen vielleicht jetzt einen anderen Eingang nehmen. Auch da setzt das natürlich voraus, dass ein Verein viel Vorarbeit leistet, dass er natürlich viel dafür tut, dass diese Menschen zu diesen Plätzen kommen. Da ist viel, viel Kommunikation vonnöten und ich glaube, für alle ist das eine wahnsinnig herausfordernde Zeit.
Das heißt abschließend, es kommt im Winter auf die BBAG eine Menge Arbeit zu.
Man muss natürlich sicherlich jetzt auch neu denken insgesamt. Also das geht ja den Fans mit Behinderung nicht anders wie den Fans ohne Behinderung, wo du früher eben viel reisen konntest. Wir haben ja auch, das hatten wir selber ja auch mal initiiert, ist inzwischen auch Teil der DFL-Stiftung, dieses barrierefreien Stadion, die Webseite, die ja Möglichkeiten gibt, Mensch, wenn ich woanders hinfahre, wo kann ich übernachten, wie komme ich da hin, wie komme ich da weg vom Stadion. Diese Reisemöglichkeiten sind da ja auch genommen worden und das kann man jetzt so gar nicht mehr erleben. Also es führt erstmal zu einem gewissen Lahmlegen, zu einer gewissen Einschränkung, aber auf der anderen Seite, und das ist ja das Erfreuliche, die Kommunikationsmöglichkeiten schaffen da ja auch neue Portale, also so, dass wir zum Beispiel vor einiger Zeit jetzt unseren ersten Fanclub-Tag hatten, wo wir auch mal über Videotelefonkonferenzmöglichkeiten uns da ausgetauscht haben. Auch diese Formate ziehen dann ein, aber das ersetzt natürlich nicht den Austausch und das Normale, was man so erleben kann.
Sagt BBAG-Vorstand Alexander Friebel. Corona-bedingt ist es in diesem Jahr wesentlich ruhiger geworden in den Stadien. Auch wenn hier und da schon wieder einige Zuschauer zugelassen sind, ist es eher eine ruhige Stimmung auf den Tribünen. Ruhe, das ist auch das Stichwort für unseren nächsten Beitrag. Für Menschen mit Autismus ist sie ganz wichtig, um einer Reizüberflutung entgegenzuwirken. Arminia Bielefeld hat daher vor einem Jahr einen Snoozle-Room im Stadion eingerichtet. Nun geht der Bundesliga-Aufsteiger einen Schritt weiter. Es gibt eine stille Stunde im Fanshop an der Schüko-Arena.
Autismus und der Besuch im Stadion, das sind zwei Dinge, die sich im Prinzip beinahe schon ausschließen, berichtet Andreas Krosner, dessen beide Söhne Autisten sind, wie übrigens 3 bis 10 von je 1000 Kindern hierzulande.
Es geht darum, dass meine Söhne im Stadion einer ständigen Reizüberflutung ausgesetzt sind und wir im Prinzip den Stadionbesuch abbrechen mussten, bevor das Spiel begonnen hat, weil die Kinder komplett reizüberflutet waren. Und seitdem die Loge ist, haben wir die Möglichkeit, mit der Familie, mit unseren Kindern gemeinsam ein Fußballspiel zu erleben.
Die Loge, das ist der Snoozle-Raum in der Schüko-Arena bei Arminia Bielefeld, der vor einem Jahr eröffnet wurde und großen Anklang findet. Seit neuestem ist er sogar klimatisiert. Nun baut der Verein sein Angebot noch aus mit einer stillen Stunde im Fanshop, damit Menschen mit Autismus in der für sie förderlichen Ruhe einkaufen können. Denn für gewöhnlich ist das anstrengend.
Sie werden ganz schnell überladen und man merkt das dann, die müssen da raus. Sie sind völlig reizüberflutet, werden ganz still und sind praktisch für den ganzen Tag im Prinzip dann nicht mehr zu gebrauchen. Was wir neurofunktionalen Menschen eigentlich gar nicht so wahrnehmen, Gerüche, Gespräche, ja, ich sag mal, Lichter, Sprecherdurchsagen von Reklame und so weiter. Das sind alle störende Einflüsse, die für einen Autisten halt unheimlich schlimm sind, was für einen normalen Menschen halt völlig unproblematisch ist.
Die selektive Wahrnehmung fehlt halt. Sämtliche Reize werden also de facto gleichgewichtet, erzählt der 12-jährige Paul.
Also das ist halt schwierig, so laut halt und so viele Geräusche auf einmal. Das kann ein Autist nach einer Zeit halt nicht mehr.
Daher wünscht er sich ganz einfach,
wenn es halt ruhig ist, nicht so viele Menschen sprechen und vor allem nicht so laut sprechen, dann wäre es ideal.
Die stille Stunde im Fanshop soll es alle 8 Wochen geben, im Anschluss an die regulären Öffnungszeiten. In England gibt es so etwas schon. Diese Idee zu übernehmen war für Peter Heckmann von der Behindertenbetreuung bei Arminia Bielefeld so einfach wie ein Elfmeter ohne Torwart.
Ich habe ein Konzept geschrieben, wie das Ganze hier umgesetzt werden kann, wie das Ganze aussehen kann. Bin daraufhin in Kontakt zum Verein getreten, sprich mit Markus Rejek und mit Miriam Handine, der Leitung vom Fanshop. Bin da sehr, sehr offene Türen eingerannt und die waren sofort bereit, das Ganze dann mit mir zusammen auch umzusetzen. Von unserer Seite her war die Arbeit nicht so fürchterlich intensiv, weil es einfach recht einfach umzusetzen ist. Das Einzige, was der Verein jetzt trägt, und da hat er sich auch gerne zu bereit erklärt, ist eben der erhöhte Personalaufwand, der den Mitarbeitern im Fanshop entsteht. Aber ansonsten war das jetzt für uns kein großes Thema.
Andreas Krossner freut sich darüber, dass seine Jungs nun selbst in den Fanshop gehen und sich dort etwas aussuchen können. Sonst ging stets ein Elternteil rein und das andere wartete mit den beiden draußen.
Ich hoffe, dass das großen Anklang findet, auch unter anderen Autisten, und dass andere Eltern auch sehen, da ist was gemacht, da können wir jetzt auch mal gemeinsam in den Fanshop gehen, ohne dass wir raus müssen, weil unsere Kinder reizüberflutet sind. Das ist eigentlich ein ganz Top-Thema.
Ein Jahr lang will man bei Arminias Behindertenbetreuung abwarten, wie die stille Stunde für autistische Menschen angenommen wird. Wie schon bei der Autistenloge vor einem Jahr sind die Bielefelder hier Vorreiter, wollen aber nicht alleine damit bleiben.
Das ist uns ganz wichtig. Also wir erhoffen uns eigentlich eine Strahlkraft, die hier vom Stadion und auch vom Fanshop und auch hier von diesem Verein ausgeht, in die Stadt Bielefeld erstmal, in die Innenstädte und auch nach ganz Fußball-Deutschland. Und dass es eben möglichst viele andere Vereine eben genauso machen wie wir.
Was wäre der Fußball ohne Fans? Eine rhetorische Frage, klar. Aber was sind manche Fans ohne Fußball? Die Groundhopper trifft es in diesem Jahr wirklich mit voller Wucht. Der Ball ruht und die Spielpause scheint schier endlos. Niklas Funke aus Bremen ist ein Groundhopper. Mehr als 300 Spiele in etwa 170 Stadien hat er gesehen. 13 Länder hat er bislang bereist, mit ein paar Kumpels oder seinem Bruder und mit seinem Rollstuhl. Heinz Schindler hat sich mit ihm ausführlich übers Groundhoppen unterhalten.
Niklas, Groundhopper, Werder Bremen-Fan und jemand, der auf den Rollstuhl zumindest teilweise angewiesen ist, das warst du aber früher in deiner Kindheit nicht. Hast du früher eigentlich zum Beispiel im Stadion die Behindertenbereiche überhaupt wahrgenommen?
Genau, ich bin erst seit einem Verkehrsunfall vor 4 Jahren im Rollstuhl. Und nee, habe ich nicht. Also ich wusste in Bremen gar nicht, wo die Behindertenplätze sind. Und das, obwohl ich, seit ich 9 bin, regelmäßig zu Werder gefahren bin.
Jetzt lass mich mal rechnen, du bist Jahrgang 94, seit dem 9. Lebensjahr. Dann kannst du dich ja sogar noch an den Titel erinnern, oder?
Ja, ich kann mich an den Pokalsieg noch erinnern. Zwar leider nicht im Stadion, sondern da war ich noch auf dem Kindergeburtstag und hab's nebenbei im Live-Ticker auf dem Handy gelesen, dass wir den Pokal geholt haben.
Du wirst in vielen Jahrzehnten gefragter Mann sein, ne, mit dem Thema.
Ja, ich hoffe ja, dass es bis dahin noch 1-2 Titel dazu gibt.
Du sagst 4 Jahre im Rolli, kommst du automatisch ins Vergleichen heute und früher, auch was Stadionbesuche zum Beispiel angeht, weil du kennst ja beide Situationen.
Also hauptsächlich tatsächlich, wenn ich in Bremen bin, da ich das Hoppen erst für mich entdeckt habe, wo ich im Rollstuhl saß, also ich habe vorher gar nicht gehoppt und kenne halt den Stadionbesuch in Bremen als Fußgänger. Und da hat man am Anfang natürlich schon verglichen, gerade wenn man aus der Kurve kommt, früher immer Kurvengänger war. Und das ist natürlich auch eine Umstellung, wenn man nicht mehr mit seinen Jungs in der Kurve steht und 19 Minuten durchschreit und singt, sondern dann plötzlich so abgeschottet irgendwo ganz woanders im Stadion sitzt.
Ich kann mir vorstellen, das geht einem unglaublich ab, oder?
Ja, es ist am Anfang total nervig. Also das ist auch das Einzige, woran ich wirklich immer noch so ein bisschen hader, was die Sache mit der Behinderung angeht, dass ich nicht mehr mit meinen Jungs und mit meinen Mädels in der Kurve stehen kann. Ich sitze bei Heimspielen eigentlich immer in der Mittellinie und man guckt immer auf die Kurve und denkt, oh geil, ey, das Lied, immer schon mein Lieblingslied gewesen und man will dabei sein, so, aber, und man sitzt dann da und fängt an zu singen und alle gucken einen komisch an, weil man auf der ganzen Tribüne der Einzige ist, der da mitsupportet.
Was ist für dich denn so das Besondere an einem Stadionbesuch hier in Bremen?
Für mich findet Fußball halt nicht nur am Spieltag statt, sondern auch unter der Woche. Man hat fast seinen kompletten Freundeskreis beim Fußball und man lebt ja mit den Leuten zusammen, mit denen man auch zum Fußball geht. Also das ist in erster Linie wie eine zweite Familie, wo man sich dann samstags in der Kneipe trifft und am Stadion trifft und so seine Sachen macht und natürlich die Atmosphäre. Also das ist, warum ich ins Stadion gehe, wegen der Atmosphäre und wegen der Stimmung.
Ich kann mir so eine Abfolge vorstellen, erst Heimfan, dann Auswärtsfan und dann Hoppen. War das bei dir
genau
so?
Also ich hatte vor meinem Unfall eine Zeit lang, wo ich gar nicht zu Werder gegangen bin. Also,
warum nicht?
Ich bin mit meinem großen Bruder zusammen zum Fußball gekommen und er war 15, ich war 14 und wie das unter Brüdern so ist, man ist sich nicht immer grün. Große Brüder neigen dann ja auch gerne dazu, so ein paar Freunden den Macker raushängen zu lassen und das ging mir irgendwann so auf den Nerv, dass sie gesagt hat, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und bin dann auch für eine Ausbildung nach Hamburg gezogen. War dann in der Zeit tatsächlich so gut wie gar nicht bei Werder.
Du bist aber nicht konvertiert, ne? Zum Hamburger.
Nein, um Gottes Willen.
Und dann wieder zurück nach Bremen, aber ohne deinen Bruder.
Nee, der ist auch noch da. Aber inzwischen ist man älter und kann damit besser umgehen als Teenie.
Seid ihr gemeinsam dann jetzt auch auswärts oder beim Hoppen?
Ja, also ich habe zwei Brüder, die sind beide auch beim Fußball. Und mit denen fahre ich dann, also gerade mit meinem großen Bruder, dann auch viel zusammen, wenn wir dann Auto fahren, weil Bus irgendwie keine Lust oder ist ein Sonntagsspiel und man lieber doch um 11 zu Hause sein will, statt um 3, fahren wir dann auch viel zusammen und wir fahren auch zusammen hoppen.
Wie fing das mit dem Hoppen überhaupt an? Ich meine, Hoppen heißt ja auch, du guckst dir Mannschaften an, zu denen du eigentlich überhaupt keinen Draht hast.
Ich war halt zu Hause, ich konnte nicht arbeiten, also ich saß die ganze Woche zu Hause und eigentlich nur fürs Wochenende gelebt und dann dachte ich, eigentlich hast du ja Zeit und hatte dann auch das Glück, dass ich mir ein Auto kaufen konnte. Und hab dann gedacht, ja gut, fährst du mal nach Dänemark. Römpi spielt im Midiland, das ist nicht so weit, das sind irgendwie 400 Kilometer, das kann man an einem Tag eben schnell abreißen. Ja, und da fing das dann eigentlich an, dass Werder mir nicht mehr gereicht hat, sondern ich eigentlich auch das, was man sonst immer so bei YouTube sieht, auch sehen wollte in live. Also mal Legia Warschau zu Hause oder mal das Belgrad Derby oder mal ein San Siro oder so. Einfach das, was man sonst immer nur so aus dem Fernsehen sieht. Und wer da ja auch zu der Zeit schon einige Jahre nicht mehr international gespielt hat, man einfach nicht kennt. Und da habe ich dann auch relativ schnell 3-4 Leute kennengelernt aus Bremen, die auch hoppen. Und da hat sich dann eine Clique rausentwickelt und das ging dann so peu auf peu. Dann ist man mittwochs abends mal schön irgendwie in eine Weser-Ems-Liga gefahren und hat Mühlen gegen Steinfeld geguckt oder so. Ja, da ging das so los. Und inzwischen ist Hoppen fast auf der gleichen Stufe wie Werder, was die Zeitintensivität angeht.
Habt ihr dann wirklich, ich sag mal, die Landkarte oder irgendwelche Tabellen, die ihr dann abpackt, dass ihr überall mal gewesen seid? Oder bleibt man dann beim Hoppen vielleicht auch mal beim Verein hängen, wo man sagt, da geht's noch ein zweites, drittes Mal hin?
Also wenn es mir irgendwo gefällt, würde ich da auch durchaus noch mal ein zweites Mal hin, aber man hakt schon ab, also nicht mehr wie früher. Früher gab es den Groundhopping-Informer, was jedes Jahr rauskam, was dann ein 1500-Seiten-Buch war, wo dann jedes Stadion drin war, was man dann abkreuzen konnte. Also heutzutage geht das alles mit der App. Also man zählt schon, man guckt auch, dass man vielleicht, wenn man sieht, oh, ich habe jetzt in der Bezirksliga Weser-Ems von 16 Stadien 14 besucht, dass man dann die anderen zwei auch noch macht. Also, aber ich gucke auch schon so ein bisschen, dass ich die Balance zwischen Qualität und Quantität nicht ganz verliere.
Ich wollte gerade fragen, ihr schaut wirklich wahllos, oder?
Kommt halt echt ganz drauf an. Also wenn man jetzt eine weite Tour macht, dann guckt man schon, dass man auch ein vernünftiges Spiel kriegt. Also wir waren jetzt im Dezember in Marseille und da sucht man sich dann schon ein Hauptspiel raus und guckt dann, dass man darum irgendwie eine schöne Tour plant.
Wie viele Spiele sind denn Pflicht an so einem Wochenende?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ja auch je nach Land und Spielplan. Manche Länder spielen grundsätzlich nur einen Tag, dann gibt es aber auch zum Beispiel wie Tschechien jeden Tag morgens um 10 anfangen und bis abends um 10 spielen, also wo man dann an einem Tag auch seine 4-5 Spiele machen kann.
Guckt ihr die eigentlich komplett oder sagt ihr so nach einer Stunde gehen wir, weil nächstes Spiel fängt irgendwo an?
selten. Also kommt vor, wenn man nur so einen Lückenfüller, sage ich mal, hat, wenn man auf dem Weg von zwei guten Spielen irgendwo noch ein Kreisligaspiel oder so, wo man dann sagt, gut, da halten wir noch eben eine Halbzeit an, aber ich gucke eigentlich, dass ich immer 90 Minuten gucke. Jeder hat da so ein bisschen seine, ich sag mal, seine eigenen Regeln beim Hoppen. Meines nach 45 Minuten zählt der Ground auf jeden Fall. Aber ein Länderpunkt zählt zum Beispiel auch nur nach 90 Minuten.
Das vergleich doch mal Kreisliga und Champions League, was man eigentlich sportlicher kaum vergleichen kann. Aus Hopper-Perspektive.
Kreisliga.
Warum?
Ehrlicher Fußball. Da steht halt der Manni, der seit 40 Jahren hinter der Bratwurstbude steht, steht da. Du hast die fünf Opas da sitzen, wo die Enkel da in der Mannschaft spielen, die wild am Pöbeln sind. Also das ziehe ich den klassischen Champions-League-Spiel à la Bayern gegen City oder sonst was vor. Wenn ich, ich sag mal, höherklassig gucke, bin ich auch Fernsehhopper. Also dann fahre ich schon eher nach Zagreb oder nach Split als nach Belgien, wo halt nichts ist, auch wenn das Stadion vielleicht in Belgien geiler ist.
Fernsehhopper, das heißt, du suchst dir da schon so ein paar Highlights irgendwie raus, ne?
Ja, also man will halt gern einfach das alles mal live sehen, was man sonst so auf YouTube jeder, der, ich sag mal, Fanszene interessiert ist, der kennt die ganzen bekannten Videos von großartigen Derbys und sowas will ich halt live sehen. Ich will mal Belgrad-Derby live sehen, ich will mal Boca Juniors gegen River Plate live sehen und einfach die Atmosphäre aufsaugen. Also mir ist, was auf dem Platz passiert, auch relativ egal. Ob das Leute, die mit sind, die sich vielleicht auch fürs Spiel selber interessieren, hinterher mit mir reden und fragen, ja, wie fandest du denn das Spiel oder warst du den und die Taktik? Ich so, keine Ahnung, ich habe auch Fankurve geguckt und war am Bratwurststand. So, ich habe doch keine Ahnung, ob der jetzt 4-4-3 oder 4-2-3 gespielt hat.
Das ist so ein bisschen was eigentlich auch von Event-Zuschauer, oder?
Ja, also als Hopper ist man auf jeden Fall Event-Zuschauer. Aber halt auch immer, man hat halt beides. Man hat den ehrlichen Fußball in den unteren Ligen, aber natürlich auch den Event, wenn man jetzt FA Cup-Finale fährt.
Beim Kreisliga-Fußball kann ich mir aber vorstellen, die sind ja nun alle nicht unbedingt rolligerecht ausgestattet, diese kleinen Plätze. Hast du da dann mehr Probleme als im Stadion, wo ja viel organisiert wird?
Eigentlich eher weniger, weil da kann ich mich einfach an Spielfeld ranstellen, ohne dass es jemand stört und die Verantwortlichen sind auch in der Regel super engagiert und kümmern sich wirklich gut um einen. Also ich stehe lieber, sag ich mal, irgendwo am Spielfeldrand als in irgendeiner neu gebauten High-End-Arena, wo ich dann vielleicht super Taktikblick hat, aber sonst die Tribüne so weit oben ist, dass ich zum Beispiel die Heimkurve gar nicht mehr sehen kann.
Wie viel Wert legst du denn auf Selbstständigkeit, wenn du mit dem Rolli im Stadion bist?
Schon, also ich probiere also so weit wie möglich alles selber zu machen. Ich habe natürlich den Vorteil inzwischen durch einige OPs, dass ich ein paar Meter laufen kann. Also dass, auch wenn es mal keinen behinderten Klo gibt, ich trotzdem auf Klo gehen kann. Das ist dann natürlich für Leute, die komplett auf dem Rolli angewiesen wird, schwieriger.
Gerade mit Rolli, wie weit muss man da Vorlauf haben, um sich so eine Hopping-Reise zu organisieren?
Uns kann es vorkommen, dass wir mit was entscheiden, gut, wir fahren jetzt Freitag nach Frankreich oder nach Italien. Also ich gucke da schon, dass ich vorher in der Regel Tickets geklärt habe, dass ich zumindest den Verein angeschrieben habe und wie ist das mit Rolli-Tickets. Wobei das im Ausland auch um einiges unkomplizierter ist. Also selbst wenn der Rolli-Bereich ausverkauft ist, ist das in aller Regel kein Problem, dass ich dann bis zum Stadiontor fahre oder bis zum Blockeingang fahre und dann eben auf meinen Platz laufe und den Rolli da irgendwo an der Seite abstellen, wo in Deutschland die Ordner ja schon kompletten Truppsausfall kriegen, weil man nicht im Rolli-Bereich ist.
Das heißt, irgendwo im Ausland sind fünf auch mal gerade?
Ja, da wird einfach gesagt, du guck, wie weit du kommst und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Während in Deutschland ja immer alles reglementiert werden sein muss und alles genau abgestimmt und da darf er stehen, aber fünf Meter weiter nicht. Und also da ist in der Regel das Ausland deutlich entspannter.
Was sind denn da so für Erlebnisse, die man hat? Ihr bleibt ja nicht nur in der Gruppe, nehme ich mal an. Ihr sucht Kontakt oder findet zumindest relativ leicht Kontakt, wenn da wo auch immer Leute merken, oh, da kommen vier aus Bremen.
Beim Hoppen findet man relativ schnell, also man wird auch sehr viel angesprochen. Aber in der Regel sind die Leute sehr interessiert und gerade bei kleinen Vereinen im Ausland, wenn ich jetzt irgendwo in Liechtenstein bin, also die sind total baff, dass jemand aus Bremen da extra hinfährt, dann auch noch im Rolli, um sich irgendwie Liechtenstein vierte Liga anzugucken.
Die sind baff oder fragen die auch mal, seid ihr eigentlich bescheuert?
Ja, das hört man öfters. Das hört man aber auch sehr gerne aus dem Verwandtenkreis. Also ich glaube, meine Mom hat bis heute noch nicht so ganz kapiert, warum wir das machen.
Warum macht ihr es denn?
Reisen bildet. der Fußball ist der Grund, um loszufahren, aber Großteil des Spaßes macht natürlich auch die Tour aus und das Fahren und das, wenn man mit irgendwie drei Leuten, mit drei Freunden dann irgendwie nach Finnland mit dem Auto fährt über eine ganze Woche, so, das ist, also da ist das Spiel fast schon Nebensache. Weil gut, im Baltikum, da ist jetzt Fanszene technisch eh nicht so viel. Da geht es darum, dann die Länderpunkte zu machen. Aber einfach diese ganze Tour und die Abende, die man dann in irgendwelchen Kneipen in Estland hat, wo dann wild Karaoke gesungen wird und alles. Also es ist natürlich auch Urlaub immer.
Welche Gewichtung hat das eigentlich? Reisen, vielleicht Sightseeing, Kultur, vielleicht auch mal Essen und Trinken dort genießen. Wie gewichtet ihr das? Was geht da vor? Ich sag mal so ein bisschen Kultur oder dann doch das fünfte Spiel am Wochenende?
Also ich bin dann doch eher, sich mal die Stadt anzugucken und irgendwo nett speisen zu gehen. Es kommt aber natürlich auch immer aufs Land drauf an. Also wenn ich jetzt noch ein zweites Spiel machen kann, wo ich weiß, okay, da läuft jetzt Roter Stern Belgrad mit 5000 Mann auf, dann gehe ich lieber dahin, als mir Belgrad von innen anzugucken. Aber in der Regel bin ich nicht so der Freund davon, auf Hatz dann irgendwie vier Spiele zu machen und dann hat man eine 45-Kilometer-Strecke, aber hat nur 45 Minuten Zeit und manche mögen das, ist auch jeder Hopper anders, aber ich bin dann doch eher der Entspannte.
Entstehen da eigentlich Freundschaften mit den Leuten dort in irgendwelchen Ländern?
Ja, also gerade auch mit anderen Hoppern aus Deutschland, sage ich mal, man trifft sich halt auch immer wieder und wenn man sich sympathisch ist, dann fährt man auch mal zusammen und so. Also ich kenne, glaube ich, in jeder Ecke Deutschland inzwischen Leute, wo ich sage, gut, die kenne ich, da könnte ich jederzeit schlafen und da fahre ich mit auf Tour.
Und das Hoppen überwindet dann auch, ich sag mal, andere Vereinsfarben, ja?
Ja, also beim Hoppen ist die Vereinsfarben egal. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem HSV zum Hoppen fahren, aber da spielt der eigene Verein eine sehr, sehr kleine Rolle.
Gab es mal so eine Reise, wo ihr gesagt habt, mal gucken, ob wir da wieder nach Hause kommen?
Habe ich in Warschau gedacht, bei Legia. Da war ich tatsächlich mit einer Freundin, die relativ wenig mit Fußball am Hut hat. Und dann habe ich zu ihr auch gesagt, du red mal lieber nicht so viel Deutsch, so, wer weiß, wie die reagieren. Aber die war einer der entspanntesten Abende meines Lebens, weil die natürlich sofort spitz gekriegt haben, dass wir Deutsche sind. Und dann hatten wir mit den Vorsänger von Legia Warschau einen sehr netten Nachmittag, der uns das ganze Stadion gezeigt hat und uns deren Räumlichkeiten gezeigt hat. Also der Ultra-Shop in Warschau ist größer als der Legia-Fanshop.
Das und heißt, es gibt zwei verschiedene?
Es gibt zwei verschiedene. Der normale Fanshop, wo es die Trikots und so gibt, der hat 50 Quadratmeter und dann gibt es den Ultrashop, der hat 200 Quadratmeter.
So ein Lieblingsland beim Hoppen, hast du das eigentlich?
Italien ist natürlich immer so ein All-Time-Favorite, aber das ist, glaube ich, bei fast jedem Hopper so, weil es ist natürlich das Mutterland der Fankultur und viele geile alte Stadien und so. Also da bin ich schon relativ gerne. Ich mag Polen auch total gerne, weil die Leute total herzlich sind. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ein neues Land zu bereisen oder in ein bekanntes zu fahren, nehme ich dann meistens eher das Neue.
Wie oft bist du eigentlich unterwegs und wie viele Kilometer kommen dabei raus?
Eigentlich schon fast jedes Wochenende. Also natürlich nicht jedes Wochenende im Ausland. Aber wenn alles normal läuft außerhalb von Corona, dann ist man eigentlich schon fast jeden Monat mindestens einmal im Ausland. Also von uns aus Bremen ist Holland natürlich nicht weit. Also in Holland ist man dann auch 2-3 Mal im Monat. Und kilometermäßig, ja, so 50.000 im Jahr kommen da schon zusammen.
Corona, du hast es gerade angesprochen. Das ist ja nun kein Jahr wie jedes andere.
Nee, leider nicht.
Hast du da so dein persönliches Ersatzprogramm dann eigentlich gehabt, als gar nichts mehr ging?
Halt das, was wir wahrscheinlich alle gemacht haben. Auf der Couch gelegen, sinnlos TV geguckt und irgendwie die Zeit rumgekriegt. So. Aber es ging dann ja zum Glück danach, ja, 9 Wochen dann in Tschechien auch schon relativ zeitig wieder los.
Und da wart ihr sofort dabei?
Ja, die haben freitags die Grenzen aufgemacht und samstags standen wir in Tschechien auf dem Sportplatz.
Wer hat denn da alles den Kopf drüber geschüttelt? Die Leute hier alle. Oder die Leute dort?
Also die Tschechen, die waren vollkommen komplett verwirrt, weil die sind zu ihrem Sportplatz gekommen, wo normalerweise irgendwie 80 Zuschauer sind. Und dann standen da 50 deutsche Autos vor. Und die hatten irgendwie 300 Zuschauer an den Tag. Da wurde dann auch nochmal eben die Eintrittskasse rausgeholt, obwohl eigentlich kein Eintritt ist. Und der Sohnemann wurde nochmal eben zum Metzger geschickt, weil die Würstchen alle waren. Also eigentlich vermeidet man eher so, ich sag mal, so Hopperaufläufe. Aber da war es einfach ein geiles Gefühl, weil alle einfach happy waren, wieder Fußball zu gucken. Man hat viele alte Bekannte getroffen. Und es waren natürlich auch Leute da, die auch wirklich intensiv hoppen.
Was sind denn jetzt so deine aktuellen Vorhaben? Wo geht's hin?
Also wir waren jetzt mit Finnland und im Moment ist tatsächlich erstmal nichts Weites geplant, weil im Moment kann man halt nichts planen, was länger als eine Woche im Voraus ist, weil irgendwas buchen, das ist mir dann doch zu riskant.
Was denkst du, wird aus der Corona-Zeit im Fußball bleiben und auch gerade für A, Hopper und B, Menschen mit Handicap aus der Zeit hervorgehen?
Also ich fürchte, in Deutschland wird sich die Situation verschlimmern. Sachsen will die personalisierten Tickets auch nach Corona beibehalten und ich fürchte, das wird nicht die letzte Maßnahme, die jetzt, ich sag mal, unter den Deckmantel Corona erlassen wurde. Ich habe echt ein bisschen Angst um die Fankultur in Deutschland, dass die dadurch komplett zerstört wird.
Denkst du, es gibt auch positive Dinge, die man jetzt vielleicht während dieser Monate hat ausprobieren können, wo man sagt, das sollte man unbedingt übernehmen?
Also ich hatte die Hoffnung, dass sich vielleicht das Rad ein bisschen langsamer dreht. Ich glaube, die Hoffnung hatten auch viele, dass der Fußball wieder ein bisschen mehr zur Basis zurückkehrt. Aber es ist ja leider genau das Gegenteil der Fall gewesen. Hat man ja gesehen durch den viel zu frühen Bundesliga-Start. Ja, Fußball ohne Fans ist einfach nichts. Also für mich gehört das untrennbar zusammen.
Abschließende Frage, denkst du, dass vielleicht auch der Amateurfußball von vielen Fans, ich sag mal, wiederentdeckt wird?
Das schon. Also gerade jetzt haben die, glaube ich, einen Zulauf, den sie sonst nicht haben. Weil die Leute wollen Fußball gucken und die Leute wollen Fußball live gucken. Und dann überlegt sich der eine oder andere doch mal wieder ins Nachbardorf zu fahren, um da den Landesligisten zu gucken.
Das wünschen wir den Amateurvereinen auch. Einen guten Zuspruch. Und den Fans baldmöglichst wieder ihr Stadionerlebnis. Und das war sie dann schon, die erste Episode von BBAG, der Podcast. Aktuelles findet ihr wie immer auf unserer Website bbag-online.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!